Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch hier Gottesdienst feiern darf. Bevor ich es vergesse, ganz herzliche Grüße von meiner Frau, soll ich bestellen. Ja, gelitten. Nicht nur unter Pontius Pilatus, so ist unser Thema. In der Liturgie der evangelischen Landeskirche spielt das apostolische Glaubensbekenntnis eine große Rolle. Danke. Es ist ja ein uraltes Bekenntnis der Kirche. Es wird von Millionen Christen im Gottesdienst gebetet. Es verbindet die Christen in diesem Bekenntnis. Durch den Konfirmandunterricht und durch den Gottesdienst ist es mir im Laufe der Zeit eben auch sehr vertraut geworden. Und auch die Formulierung, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, hinabgestiegen das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben. Mancher Christ meint, eigentlich steht das Komma an einer falschen Stelle. Das Leiden, das Jesus durchmachen musste, es betrifft nicht nur die wenigen Stunden in Jerusalem, sondern eigentlich sein ganzes Leben. Da es in der griechischen, altgriechischen Sprache keine Satzzeichen gibt, keine Kommas, könnte man sich die Freiheit nehmen, also dieses Komma zu versetzen, und dann würde es heißen, gelitten, Komma. Unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und begraben. Gelitten. Jesus ist in dieser Welt gekommen und damit begann sein Leiden. Ja, eigentlich müssen wir sagen, viel früher. Sein ganzes Leben, aber auch die ganze Geschichte Gottes mit dieser Welt. Die Geschichte Gottes mit seinem Menschen ist eine Geschichte des Leidens, aber auch der Rettung. Eine Rettungsgeschichte, über die wir nur anbeten und staunen können. Und das wollen wir heute tun, dass wir diese Rettungsgeschichte Gottes betrachten und hoffentlich darüber staunen und wirklich in die Anbetung kommen, welch eine Liebe Gott zu uns hat. Gelitten, um Gottes Rettungsplan zu ermöglichen. Wenn ein Gebäude wie die Jugendbildungsstätte in Rade vom Wald, unser EG-Zentrum, saniert werden muss, dann ist das Erste, was gemacht werden muss, dass der Brandschutz gewährleistet wird. Das heißt, bevor eine solche Renovierung gestartet wird, muss erst einmal dieser Brandschutz geklärt werden. Und dazu gehört eben auch die Einrichtung von Notausgängen, von Fluchtwegen. Von Anfang an, also schon im Anfang, wird also ein Rettungsplan erstellt, lange bevor der erste Hammerschlag erfolgt. Nun lesen wir in der Bibel, dass schon vor der Schöpfung der Welt Gott einen Rettungsplan erstellt hat. Gottes Rettungsplan für diese Welt bereit lag. Dieser Rettungsplan besteht in einer Person, Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, der wahre Hohepriester im Himmel. Er ist Gottes Rettungsplan. Und um das zu werden, um das zu erfüllen, musste Jesus den Weg des Leidens gehen. Und dabei geht es eben nicht nur um das körperliche Leiden und Sterben, auch wenn das schrecklich genug war. Das zeigt Vers 7. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Diese Verse beschreiben das Geschehen in Gethsemane. Jesus hat gebetet vor seinem Leid und ist dort in eine ganz tiefe Anfechtung, Todesangst gekommen, wie Lukas es beschreibt. Es war ein Todeskampf, der dort stattgefunden hat. Und da merken wir, es geht eben nicht nur um das körperliche Leiden. Friedrich von Bodenschwingen hat das in einem Lied sehr gut, finde ich, zum Ausdruck gebracht. Dort heißt es, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bittern Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah. Das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld, das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewiger Huld. Das Geheimnis des Gerichtes, das ist etwas, was wir gar nicht ermessen können. Was wir auch nicht darstellen können in einem Film über die Kreuzigung von Jesus. Dieser geistliche Kampf im Himmel, aber eben auch diese tiefe Gottverlassenheit. Das Gericht Gottes, das Geheimnis des Gerichtes über alle Menschen Schuld. Jesus hat das durchgemacht. Hier liegt eine Dimension des Leidens von Jesus, das wir gar nicht nachvollziehen können. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gottes Ferne, Gericht, Verlassenheit. Und diese Beschreibung lässt uns etwas von diesen geistlichen Dimensionen dieses Leidens ahnen. Der hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Jesus ist der einzige, der wahre hohe Priester, der uns im Himmel vor Gott vertritt. Und der Autor des Hebräerbriefs macht deutlich, er ist das nicht aus eigener Kraft und nicht durch eigenes Wollen geworden. Er hat nicht sich selbst zum hohen Priester gemacht, sondern er ist von Gott dazu ausersehen. Sein Leben war also ein Prozess, für diese Aufgabe reif zu werden, damit er diese Aufgabe erfüllen konnte, dass er dieser hohe Priester sein konnte, der im Himmel für uns eintritt, für seine Menschen. Das heißt, eben auf der einen Seite, dass Jesus selbst die Tiefen des Lebens, die Angst, die Versuchung, all das kennenlernen musste, durchmachen musste, um barmherzig zu werden. Hebräerbrief heißt es, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde. Und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen, die Sünden des Volkes, um barmherzig zu werden. Jesus kann am Ende sagen, ich habe diese Welt überwunden, aber er hat sie eben auch durchgemacht und überwunden, so kann man es wohl wörtlich übersetzen. Er hat diese Welt durchgemacht und überwunden. Und darum, habt keine Angst, ich bin mit bei euch. Jesus leidet wie wir. Er kennt die Situation der Anfechtung, er kennt die Situation des Schmerzes. Er weiß, was Trauer bedeutet. Wenn ich aus meiner Situation zu Jesus bete, dann darf ich wissen, Jesus versteht mich. Er kennt mein Herz. Und er weiß, wovon wir reden. Er steht nicht über den Dingen. Er leidet mit mir. Er fühlt mit mir. Es ist unvorstellbar. Für den griechischen Philosophen Aristoteles war Gott jemand, der völlig gefühllos ist, den nichts anfechten kann, der einfach in sich ruht und diese Welt beobachtet. Jesus leidet mit, er fühlt mit. Ich darf damit rechnen, dass er da ist. Ich darf wissen, Jesus schreibt uns nicht ab, wenn die Angst, die Zweifel, die Anfechtung kommen, als seine Jünger alle ihn verlassen haben, als er ganz alleine da stand, als er erleben musste, wie Petrus ihn verleugnet im Garten. Und gestern war in der Tageslese der Text, wo berichtet wurde, wie Jesus sich umdreht und Petrus in dem Moment ansieht, wo er das dritte Mal sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Was mag in diesem Blick gelegen haben? Und dennoch schreibt er seine Jünger nicht ab, auch uns nicht, wenn die Angst, wenn die Zweifel, wenn die Anfechtung kommt. Er versteht uns, weil wir nicht einfach heldenhaft über all diesen Dingen stehen, nicht einfach alles so heldenhaft ertragen können, was uns das Leben begegnet, sondern wie verletzt wir oft sind. Jesus lässt uns nicht verzweifeln. Und er weiß eben, wovon er spricht. Ich muss gestehen, ich kenne nicht die Verzweiflung eines Alkoholikers oder eines Drogenabhängigen, weil ich selber nicht in dieser Situation gewesen bin. Ich weiß nicht, wie ein Arbeitsloser sich fühlt. Und ich kenne keine Todesangst. Aber all das kennt Jesus. Er weiß das. Der weiß, wie es um uns steht. Und darum ist er der wahre Hohepriester, der für uns da ist, der mitleiden kann und der barmherzig ist. Jesus kennt das Leben. Er hat diese Welt durchgemacht, die Sünde der Welt auf seine Schultern getragen. Und er kam hindurch, weil der Vater ihn durchtrug, weil er sich im Gebet an Gott festklammerte. Da ist erhört worden um seiner ehrerbietigen Scheu vor Gott wurde er auch erhört. Und mit diesem Herrn darf ich leben und wissen, ich habe einen Hohepriester im Himmel, der für mich eintritt, für dich und für mich. Und ich darf ihm mein ganzes Herz ausschütten. Er ist da und er trägt und begleitet und er steht für uns ein. Gelitten, um im Gehorsam Gottes Rettungsplan zu erfüllen. Jeder Schüler kennt den Satz, du lernst nicht für die Schule, du lernst für das Leben. Und jeder Erwachsene weiß aber dann, mit dem Schulabschluss hört das Lernen nicht auf, sondern das ganze Leben ist doch ein Lernprozess. Das ganze Leben besteht darin, dass wir lernen. Und arm ist der Mensch, der aufgehört hat zu lernen, der nicht mehr entwicklungsfähig ist, der irgendwo festgefahren ist. Und auch das Leben des Christen ist ein Lernprozess. Der Christ lernt täglich hinzu, er lernt seinen Herrn immer besser kennen, er lernt das Wort Gottes besser verstehen, er lernt seinen Glauben in einer sich verändernden Welt zu leben. Er wird immer wieder herausgefordert, diesen Glauben zu leben und zu bekennen. Und auch hier gilt, arm ist der Christ, der nicht mehr lern- und entwicklungsfähig ist, der festgefahren ist. In der Schule gibt es immer wieder Lernziele und die gibt es auch im Glaubensleben. Zwischenziele, die wir erreichen wollen und manchmal arbeitet Gott eben in manchen Prozessen an bestimmten Eigenschaften unseres Charakters oder er möchte, dass wir ihn in einer bestimmten Situation besser kennenlernen. Er möchte uns, dass das Vertrauen stärkt und möchte, dass unser Glaube sich bewährt. Das Endziel, das ist vollkommen zu sein. Aber das werden wir in dieser Welt wohl nicht erreichen. Aber wir dürfen gewiss sein, Gott hat das gute Werk begonnen und er wird es vollenden in uns. So sagt Paulus es uns zu im Namen Gottes. Ein Lernziel, das Gott gesteckt hat, ist der Gehorsam. Gehorsam, wie ihn die Bibel meint, entsteht aus dem Vertrauen zu Gott. Es geht nicht um einen sklavischen Gehorsam, nicht aus einem Gehorsam aus Pflicht oder um eben mir den Himmel zu erarbeiten, wie wir es gerade gehört haben, sondern ein Gehorsam aus Liebe und aus Dankbarkeit und aus Vertrauen. Dietrich Bonhoeffer sagt, das werde ich gleich nochmal zitieren, nur der Gehorsame glaubt und nur der Glaubende ist gehorsam. Gehorsam und Glaube gehören also ganz eng zusammen. Es ist das Vertrauen, Gott meint es gut mit mir. Und wenn ich ihm folge, dann ist das etwas, was gut für mich ist. Dann möchte, dass mein Leben gelingt. Es geht nicht darum, dass uns etwas vorenthalten wird, was wir gerne haben möchten oder Gott in der Richtung mit uns unterwegs ist, sondern er meint es gut mit mir, er hat mich lieb. Nur wer in diesem Vertrauen lebt, kann Gott gehorsam sein. Gehorsam heißt also, ich sage ein Ja zu den Wegen Gottes, so schwer sie auch sind. Ich will diesen Weg aus Gottes Hand nehmen. Und das ist diese ehrerbietige Scheu, die wir bei Jesus finden, von dem in unserem Text die Rede ist, weil er Gott in Ehren hielt. Das ist Ehrfurcht, wenn wir Gott wirklich Gott sein lassen in unserem Leben. Wer gehorsam ist, zeigt, dass er Gott vertraut. Und nun lesen wir, und das ist für mich immer wieder neu, erstaunlich, so hat er, obwohl er der Sohn war, also in einer einzigartigen Beziehung zu Gott gestanden hat, so hat er an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Auch Jesus musste gehorsam lernen, obwohl er eben in dieser einzigartigen Verbindung mit dem Vater lebte. An dem, was er litt, musste auch er lernen, dem Vater zu vertrauen und diesen Weg zu gehen, denn dem Vertrauen, das ist der Weg, der zum Ziel, der zum Heil führt. Er musste lernen, Ja zu sagen zu Gottes Wegen. Und dann heißt es von ihm, er gehorchte Gott bis zum Tod, bis zum Verbrechertod am Kreuz. Jesus hat das Ziel erreicht. Er hat ein Ja gesagt zu den Wegen Gottes, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und auch hier heißt es für uns. Er hat das für uns getan. Weil der Mensch ungehorsam war, weil der Mensch sich losgesagt hat von Gott, weil der Mensch Gottes Güte in Zweifel gezogen hat, sollte Gott gesagt haben, dass er es wirklich so gut mit uns meint. Darum lebt der Mensch in der Trennung von Gott. Und Jesus hat dieses Soll ausgefüllt, er hat das Minus ausgeglichen, er war gehorsam und gab sein Leben hin am Kreuz. Herr, dein Wille geschehe, nicht wie ich will, sondern wie du willst. So hat Jesus gebetet und hat dieses Vertrauen gezeigt und ist den Weg Gottes weitergegangen bis an das Kreuz. Und so sollen auch wir beten lernen. Das ist schwer. Wenn ich ein Anliegen habe, das ich ja unbedingt erfüllt haben möchte, es im Gebet Gott darlege und dann sagen soll, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Schwer ist es, Gottes Wege anzunehmen und sich dann auch anzuvertrauen. Ich wünsche mir doch so sehr diese Ausbildungsstelle. Das ist doch mein Wunsch. Und ich möchte dir doch in diesem Bereich dann dienen. Ich möchte doch einen Lebenspartner haben. Ich möchte doch dieses und jenes, dass sich dieser oder jener Wunsch erfüllt. Darum bete ich doch. Darum komme ich doch zu Jesus. Aber dann zu sagen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich habe dann das Gefühl, ich liefere mich in diesem Moment aus. Ich gebe die Kontrolle ab. Aber ich habe auch persönlich erlebt, dass in diesem Moment auch eine Befreiung stattfindet. Weil dieser Wunsch jetzt nicht mehr so die absolute Größe ist, sondern ich jetzt sagen konnte, es liegt jetzt in deiner Hand. Und du meinst es gut. Und jetzt bin ich ein Stück frei, einfach zu erwarten, was kommt. Ja, Kontrolle abgeben, Vertrauen. Du meinst es gut, das ist nicht einfach, aber Jesus hat es uns vorgelebt. Und er hat Gehorsam gelernt. Auf eine Art und Weise, die für uns ganz schwierig nachzuvollziehen ist und doch uns Mut machen darf. Vertrauen. Ohne Vertrauen werde ich nicht gehorsam sein können. Nochmal Dietrich Bonhoeffer, nur der Gehorsame glaubt und nur der Glaubende ist gehorsam. Und wenn ich dieses Vertrauen habe, dann werde ich auch die Gebote Gottes ernst nehmen. Gehorsam ist ein Ausdruck der Liebe und der Dankbarkeit. Dann werde ich das auch leben und dann werde ich auch in dieser Welt von Gott gebraucht werden können. Ich habe einen Satz gefunden von Lars Johansen, der sagt, die Frage, die du dir heute immer wieder stellen kannst, ist WWJD, mein Englisch ist nicht gut, what would Jesus do? Wie würde sich Jesus entscheiden? Denn jetzt ist die Zeit, in der du dich für Jesus und sein Reich einsetzen kannst, damit andere sich für ihn entscheiden können. Was würde Jesus tun? Wie würde er sich entscheiden? Und auf diesem Weg kann ich ein Zeugnis sein in dieser Welt. Ein Zeugnis, weil ich Jesus folge, weil er der Herr ist und weil ich anderen Menschen damit zeigen kann, wie groß und wichtig Jesus ist. Wir hatten gestern einen Einsatz in Dienstlaken in der Innenstadt und eine junge Frau war da, die sagte, ja, ich bin gläubig, gehöre aber eigentlich keiner Religion, sie wollte vielleicht auch sagen, keiner Kirche an, aber war sehr interessiert. Und ja, es ist dann so der Wunsch, dass jemand dann zum Glauben findet. Wie geschieht das? Ich hoffe, dass sie in die Gemeinde kommt. Ich hoffe, dass sie dort Menschen trifft, die ihr zeigen können, was es bedeutet, Christ zu sein. Ich hoffe, dass sie Menschen trifft, die das Leben, was Jesus hier sagt, was würde Jesus tun? Dem Gehorsam zeigen, wie gut es ist, mit Jesus unterwegs zu sein, Orientierung zu haben und ja, zu wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet und gehöre zu ihm. Ich wünsche mir, dass wir durch unser Leben andere einladen können, ihnen helfen können, zu Jesus zu finden. Was würde Jesus tun? Wie würde er sich entscheiden, und da in diesem Gehorsam zu leben und so aus Freude und Dankbarkeit ihm zu dienen und so eben Wegweiser zu sein, Licht zu sein in dieser Welt für andere Menschen. Jetzt ist die Zeit, in der du dich für Jesus und sein Reich einsetzen kannst, damit andere sich für ihn entscheiden können. Und noch ein letzter Gedanke. Gelitten, um Gottes Rettungsplan zu vollenden. Warum hat Jesus das all auf sich genommen für seine Menschen? Jesus hat für mich gelitten und wenn du es im Glauben annimmst, eben auch für dich. Auch der Autor unseres Briefes schreibt davon. Vers 9 und 10. Und da er vollendet war, ist er für alle, die im Gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Von Gott genannt ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Ein Urheber unseres Heils. Für alle, die im Gehorsam sind, noch einmal, Glaube, Gehorsam, Liebe, das gehört zusammen. Untrennbar. Entscheidend ist aber er, Jesus, ist der Urheber unseres Heils geworden. Für alle, die ihm vertrauen, die ihm nachfolgen. Er ist der Hohepriester. Er hat das große Versöhnungsopfer dargebracht, sich selbst. Er war also Opfer und Priester in einem. Er ist der wahre Hohepriester, der Urheber unseres Heils. Wir müssen nichts tun, sondern Jesus hat alles für uns getan, als er den Weg des Leidens gegangen ist. Für mich gingst du nach Golgatha. Für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Spott und Hohn. Für mich hast du dich lassen schlagen. Und meine Antwort ist dankbarer Glaube. Herr, deine Liebe ist zu groß, dass ich sie nie begreifen kann. Doch danken will ich dir dafür. Herr, deine Liebe ist so groß, dass ich sie nie begreifen kann. Ich bete dich an. Das ist die rechte Antwort auf das, was Jesus getan hat. Und bin ich bereit, diese Antwort zu geben, die Liebe anzunehmen. Und dazu möchte ich einladen, wag den Schritt zum Glauben an Jesus. Und ich darf ihn um Vergebung bitten und bitte ihn um Vergebung für deine Sünden. Und sag ihm, danke für seine Liebe, für das, was er getan hat für uns. Er hat alles für dich und für mich gegeben. Er ist in die tiefsten menschlichen Tiefen hineingestiegen. Er möchte uns in unseren Tiefen nahe sein und uns begleiten und uns herausholen. Ein einzigartiger Retter. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Gelitten unter Pontius Pilatus, ja, und das war ein schreckliches Leiden, was Jesus unter Pontius Pilatus erleiden musste durch die römischen Soldaten und dann am Kreuz. Wir müssen also das apostolische Glaubensbekenntnis nicht ändern. Aber wir sollten uns bewusst sein, es hat eine große Weite. Das Leiden von Jesus, es waren nicht nur diese Stunden, sondern dein ganzes Leben ist ein Leiden gewesen für uns, für diese Welt. Nicht nur unter Pontius Pilatus, sondern gelitten, um Gottes Rettungsplan zu ermöglichen, um ihn zu erfüllen, um ihn zu vollenden. Und wir dürfen leben. Leben von dem, was er getan hat für uns. Amen. Ja, ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir aufsehen dürfen zu dir. Hab Dank für das, was du für uns getan hast. Wir können das nicht ermessen und verstehen. Wir können es nur dankbar annehmen und uns darüber freuen und staunen und dir die Ehre geben. Herr, welch eine Liebe hast du uns erzeigt. Und so zeigst du uns, indem du uns begleitest, indem du da bist, indem wir von deiner ständigen Fürbitte leben. Dein Opfer ist gültig, ein für alle Mal. Und wir dürfen geborgen sein, Frieden haben. Du hast alles getan, damit wir Vergebung finden für unseren Ungehorsam und jetzt hineinfinden den neuen Gehorsam mit dir. Ein Leben nach deinen Maßstäben, nach deinen Geboten. Ein Leben, das dich ehrt und an die erste Stelle im Leben setzt. Der hab Dank. Es ist ein Prozess. Ein Lernprozess und wir dürfen Lernende sein, auch versagen. Du weißt auch um alle Schuld, du weißt um alle Zweifel und du weißt auch um alles Zurückweichen. Ich möchte dir danken, dass du dennoch mit uns unterwegs bleibst und wir leben dürfen unter dieser Zusage, dass du das gute Werk vollenden wirst, das du in uns begonnen hast. So sehen wir mit Freude auf die Woche, die vor uns liegt. Und da, wo wir uns auch bewusst sind, dass es Herausforderungen geben wird, vielleicht sogar Angst da ist, wir dürfen es dir anvertrauen. Du kennst uns und du bist mit uns. Und so segne uns und schenke uns in allem die Gewissheit, du bist da, alle Tage. Bis an das Ende der Welt. Amen.